Ich dachte auch zwischendurch, oder ich hatte es auch bei der Recherche jetzt für Lockett nochmal geguckt, ich dachte, hatte nämlich auch so das Gefühl, Metcalf hätte ihn so ein bisschen überholt, aber das war in den Playoffs dann schon nicht mehr so. Ich habe die Vermutung, dass bei idealen Bedingungen, eventuell bei einem Coachwechsel oder sowas, also auch so.
Einmal mal kurz einen ausgeteilt.
Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Die Saison steht vor der Tür und darum wollen wir uns heute mal einem der wichtigsten Themen rund um American Football widmen, und zwar meiner großen Passion, dem Fantasy Football. Und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern der Tobias ist bei mir. Moin Tobi.
Hallo.
Und weil wir beiden einfach nicht genug Expertise mitbringen, haben wir uns noch zwei absolute Experten dazu geholt. Und zwar Raphael und Christian von Upside. Moin Jungs.
Hey.
Guten Abend.
Genau, also erstmal vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil Tobi und ich, wir sind beide schon Fantasy-Veteranen, aber natürlich nicht ganz so tief im Thema drin wie ihr beiden. Darum erzählt doch mal so ein bisschen, wie beschäftigt ihr euch mit Fantasy-Football? Wie seid ihr dazu gekommen? Und was sind so eure Formate, die ihr habt?
Ja, zunächst mal muss ich natürlich, also ich fange mal einfach mal an, Raphael. Du warst ja jetzt schon in sehr vielen Podcasts zu Gast, deswegen lass mir einfach mal den Vortritt heute hier. Weil es für mich natürlich auch eine große Ehre ist, als Cardinal-Fan zu einem Seahawks-Podcast eingeladen zu werden. Das muss ich ja erwähnen. Also ich freue mich, hier zu sein, genauso wie der Raphael, denke ich. Und genau, wir sind Upside natürlich der Fantasy-Football-Podcast. Wir bringen jetzt, wenn die Saison beginnt, zwei Folgen pro Woche raus. Das ist einmal eine Folge zu Waiver-Wire-Targets, die wird am Dienstag erscheinen, dass ihr auch noch genug Zeit habt, um am Waiver-Wire aktiv zu sein. Dann eine Folge samstags zu Start-Sit-Empfehlungen für eure Roster-Aufstellung. Und darüber hinaus sind wir auch bei Lead-Blogger aktiv, www.lead-blogger.de. Während der Offseason machen wir jetzt noch eine Folge bei Upside, hab ich vergessen zu erwähnen. Die kommt immer dienstags auch raus. Habe ich sonst irgendwas vergessen, Raphael? Ich weiß nicht, wie du uns sonst immer vorgestellt hast. Das war jetzt sehr kurz.
Ja, eigentlich auch immer so in der Richtung. Es ist für mich auch immer total weird, so sich vorzustellen. Und irgendwie kommt man nicht in diesen Fluss, weil man ist immer wieder darüber erstaunt, dass man irgendwie eingeladen wird und man möchte die Expertise hören und so. Ist total irgendwie ein neues Gefühl. Man freut sich natürlich immer, wenn man eingeladen wird, und es ist natürlich mega, auch heute natürlich hier dabei sein zu dürfen. Aber ja, du hast schon alles gesagt, und vielleicht kann man noch erwähnen, dass wir auch natürlich auch einen Discord-Channel haben, wo dann natürlich dann, wenn es drauf ankommt, am Sonntag, ich rede und Antwort stehe zu Starts und Sits, zu den Entscheidungen, wie man aufstellen soll. Kommt auch gerne vorbei, ich bin da immer sehr aktiv, aber unsere Community ist ziemlich geil, muss ich sagen. Also sind auch einige andere Leute, die euch ja Tipps geben, wen ihr aufstellt oder was ihr machen sollt bei Trades oder etc. Der Tobi ist ja auch da und der ist auch immer am Start, und von daher kommt gerne dazu. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir alles erzählt.
Perfekt, also Raphael, der deutsche Michael Fabiano, der euch dann jedes Mal zu den
Spieltagen sagt. Ja, es ist echt ausgeartet. Ne? Am Anfang der Saison waren irgendwie vielleicht 30, 40 Leute, die mich gefragt haben. Und gegen Ende, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Discord-Member wir momentan haben, ich glaube so 300 oder so. Ja. Und gegen Ende ist komplett explodiert, ne, jeden Sonntag. Also auf jeden Fall richtig geil. Und auch eine der Sachen, muss ich wirklich sagen, die mir auch am meisten Spaß gemacht haben, diese Start-Sits. Entscheidungen den Leuten abzunehmen, war auf jeden Fall immer mega.
Ja, das glaube ich. Und bevor jetzt einige Zuschauer hier schon völlig verschreckt abschalten, versucht euch auf das Thema Fantasy Football einzulassen, auch alle, die bis jetzt noch nicht dabei sind, und alle Nerds, die schon mittendrin sind. Ihr müsst ein bisschen abwarten, wir werden später noch richtig abnerden über Fantasy Football. Gleich kommt erstmal eine kleine Einführung für alle, die noch nicht so tief im Thema drin sind. Und davor aber wie gewohnt natürlich für euch die letzten Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Beginnen wir gleich mal mit dem Trainingscamp. Das ist nämlich endlich gestartet. Die Spieler dürfen aufs Feld. Und es gibt Bewegtbilder. Und zwar kann man bis zum einschließlich 3. September ab 22 Uhr beziehungsweise zum Ende hin 23 Uhr jeweils eine Stunde Live-Coverage auf YouTube sich anschauen vom Trainingscamp. Dazu dann einige Seahawks-Reporter, die Rede und Antwort stehen, die ihre Einschätzung abgeben. Und im Hintergrund sieht man dann eben, wie unsere Jungs sich fit machen und ja, versuchen sich auf die Saison vorzubereiten. Also auf jeden Fall zum Nebenbei laufen lassen, ganz interessant. Also ich klebe jetzt selten eine ganze Stunde davor, aber ja, so ein bisschen zum Reinschauen und ein bisschen Football-Feeling wiederbekommen, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja, dann eine nicht so schöne Nachricht. Defensive End Everson Griffin, der ja bei den Seahawks auch lange ein Kandidat war, wurde von den Cowboys verpflichtet. Die Seahawks haben danach sogar zugegeben, oder beziehungsweise Carroll hat zugegeben, dass sie sich mit ihm beschäftigt haben. Aber die Cowboys haben ihn dann tatsächlich vergleichsweise günstig bekommen. Und ja, den Seahawks bleibt jetzt eben nicht mehr viel. Also die einzigen verbliebenen Kandidaten mit Rang und Namen sind tatsächlich Clay Matthews und Jadeveon Clowney. Also da muss man weiterhin gespannt sein, ob die Seahawks da noch was machen oder ob es tatsächlich ja, der jetzige Roster ist, der in die neue Saison geht. Ja, dann haben wir noch eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich würde sagen, kuriose Nachricht. Und zwar, ich weiß nicht, ihr drei habt es bestimmt auch mitbekommen, Undrafted Free Agent Cornerback Kenner Sivirant hat versucht, eine verkleidete Frau ins Teamhotel zu schmuggeln, das aufgrund der Corona-Pandemie ja eben streng abgeriegelt war. Ja, wurde direkt entlassen. Ich denke mal, als Undrafted Free Agent darf man sich natürlich gar nichts erlauben und sowas ist dann einfach nur blöd und hat für viel Heiterkeit gesorgt in den sozialen Medien. Aber ja, das so schnell kann man seine Karriere natürlich auch versauen. Aber gut, das wird es vermutlich für ihn erstmal gewesen sein. Und genau, eine letzte Nachricht, die gerade reinkam. Das Auftaktspiel der Seahawks in Atlanta gegen die Falcons wird jetzt definitiv ohne Zuschauer stattfinden. Inwiefern das sich auf das Spiel der Seahawks oder Falcons auswirkt, kann man natürlich noch nicht sagen. Im Zweifel ist es für die Falcons sicherlich nicht ganz so schön, ohne Zuschauer, ohne Heimzuschauer zu spielen. Aber ja, wie gesagt, das ist schwierig, da jetzt schon irgendwelche Prognosen zu treffen. Aber einfach mal als Information, im ersten Spieltag werdet ihr definitiv keine Fans auf den Rängen sehen. Und damit sind die News durch und wir wollen uns dem Fantasy-Football widmen und kommen damit zum Thema der Woche. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, Fantasy-Football für alle, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Die German Seahawkers haben auf ihrer Website auch jedes Jahr die Möglichkeit, selber an ja, GSH-Ligen teilzunehmen. Das wird dann eben alles organisiert. Die Anmeldephase ist jetzt leider schon vorbei seit dem 16.8. Aber ich hoffe mal, jeder, der Lust hat, hat auch einen Platz gefunden. Und jetzt so langsam fangen die Fantasy Drafts an. Das heißt, jetzt ist eigentlich so die perfekte Zeit, sich so einen Podcast wie unseren anzuhören. Vor allen Dingen, wenn ihr Seahawks-Fans seid und ein bisschen mehr über die Kader der Seahawks erfahren wollt, beziehungsweise über mögliche Targets aus unserem Team. Und hier gebe ich jetzt mal ab an unsere Experten. Ja, was ist Fantasy Football eigentlich genau? Was gibt es da für verschiedene Formate, Scoring, Settings etc.? Vielleicht mal möglichst einsteigerfreundlich eine kleine Erklärung.
Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie weit ich anfangen soll. Also ich versuche mal ganz ja, zu Beginn zu starten. Und zwar für alle, die schon mal sich im Fußball mit Comunio oder, also ich habe das letzte Mal vor, ich glaube, 10 Jahren oder so Comunio gespielt, da wird es wahrscheinlich auch schon bessere Alternativen geben. Aber im Prinzip ist Fantasy Football genau das, was Comunio eben für den Fußball ist. Das heißt, es werden ja auf Basis der Leistung des Spielers Stats gesammelt und dann eben in Punkte umgerechnet, sodass ihr später ein Team habt, was aus x Spielern besteht und dann eben x Punkte macht, mit denen ihr gegen euren Gegner der Woche antretet und den entweder schlagt oder verliert. Und das Gute beim Fantasy-Football ist eben, dass es kleinteiliger und realitätsnaher ist als im Fußball zum Beispiel. Das heißt, die Spieler erlaufen ja tatsächlich auch Yards und machen Touchdowns und alles. Da wird nicht nach Noten oder sowas bewertet, sondern tatsächlich nach den richtigen Real-Life-Stats, nenne ich es einfach mal, also dem, was wirklich auf dem Feld passiert. Was für Formate es da gibt, ist natürlich auch wieder sehr spannend. Die meisten werden wahrscheinlich starten mit einer ganz klassischen Redraft-Liga. Das heißt, ihr draftet jedes Jahr aufs Neue euer Team und habt dieses dann zu Beginn der Saison, also vermutlich jetzt irgendwann in den nächsten 3 Wochen. Und da werdet ihr dann innerhalb der Saison, müsst ihr dann jede Woche euer Team aufstellen, könnt dann über Trades, also Spielertausch, Spielertäusche, Spieler, was ist die Mehrzahl, Spielertauschs mit euren Kollegen dann eben besser werden und auch übers Waiver-Wire, das ist der sogenannte der Spielerpool, der über die Wochen verfügbar ist, das nennt man Waiver-Wire. Da könnt ihr eben auch Free Agents, so nennen wir die, aufgabeln, wenn die eben eine gute Woche hatten. Letztes Jahr das beste Beispiel, Terry McLaurin, Wide Receiver der Washington Redskins, hatte, oder auch DK Metcalf, bleiben wir bei euch, ne? DK Metcalf, den hatte am Anfang, hatten nicht so viele auf dem Zettel, um ihn irgendwie zu picken, ging dann übers Waiver-Wire irgendwie gegen Ende der Saison in irgendeinen Kader rein und hat da wahrscheinlich einem die Liga gewonnen. Wenn es um weitere Formate geht, ich habe auch einen Artikel dazu auf lead-blogger.de veröffentlicht, also da wird alles behandelt, da gibt es wirklich en masse, es gibt sogar Daily Fantasy Sports, das heißt, ihr draftet jede Woche aus den Vollen, dann gibt es Best Ball, da draftet ihr wirklich nur einmal und stellt gar nicht euren Kader auf. Die zweitpopulärste Methode, würde ich mal sagen, ist das Dynasty-Format. Da draftet ihr zu Beginn einmal euren ganzen Kader und habt dann eben auch nur die Gelegenheit, mittels Trades oder Waiver Wire den Kader zu verbessern. Oder eben im nächsten Jahr durch den Rookie-Draft. Das heißt, die Spieler werden komplett über die Saisons mitgenommen und es gibt dann eben nächstes Jahr nur einen Rookie-Draft, wo auch nur die Rookies reingehen. So ein Zwischending ist noch die Keeper League. Das ist mein bevorzugtes Format tatsächlich im Season-Long Fantasy Football. Da behaltet ihr x Spieler und dann gibt es so Methoden, dass die Draft-Runde, in der Spieler gepickt wurde, verloren wird. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, das sind so die gängigsten, also Redraft und Dynasty, würde ich sagen, sind die gängigsten. Es gibt auch noch darüber hinaus massig, also wenn ihr den Artikel lest, dann findet ihr als Fortgeschrittene auch einige interessante Anregungen, würde ich mal sagen. Das war's zunächst zu den Formaten. Es gibt natürlich auch Unterschiede in Scoring und allem, aber dazu würde ich jetzt mal das Wort an Raphael übergeben.
Ja, du hast ja schon sehr ausführlich jetzt gesagt, was für Formate es gibt. Genau, auch zu diesen Scorings gibt es natürlich auch einen Artikel bei leadblogger.de. Am besten auch einfach mal durchlesen, weil das würde, glaube ich, echt zu weit führen, das jetzt alles aufzudröseln. Ich würde mal sagen, so der Standard ist halt entweder, dass du Standard spielst, ne, dass du keine Receptions bewertest, was ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen würde, weil das die Wide Receiver klar downgradet. Dann gibt es halt noch Half PPR, also 0,5 Punkte per Reception. Und dann gibt es noch das normale PPR, wo viele auch sagen Full PPR. Das ist dann Point per Reception, also ein Punkt pro gefangenen Ball. Das sind so die drei Standarddinger. Dann gibt es natürlich noch viele Abzweigungen, dass man für einen Rushing First Down einen Punkt bekommt, für einen Receiving First Down oder dass man Tight Ends, Tight End Premium oder so. Da gibt es natürlich noch viele, viele verwurzelte Sachen. Aber ich würde euch echt vorschlagen, lest euch die Artikel durch, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal einen super Einstieg und die Fantasy eh schon kennen, die wissen eh schon Bescheid.
Ja, erstmal vielen Dank für so eine kleine Erklärung. Also alle, die sich vorher noch gar nicht mit Fantasy Football beschäftigt haben, sollten jetzt auf jeden Fall so einen kleinen Einblick bekommen haben. Was ich häufig erlebt habe, vor allen Dingen eben auch in den eben angesprochenen German Seahawkers Ligen, ist, dass besonders, wenn du mit vielen Spielern zusammenspielst, die eine Franchise bevorzugen, dass dann eben auch sehr Franchise-explizit gepickt wird. Was meint ihr dazu? Tobi, ist dir das auch schon passiert, dass du vielleicht selber so angefangen hast? Ich weiß, bei mir war es in meiner ersten Fantasy-Saison direkt in einem Team Russell Wilson, Jimmy Graham, Doug Baldwin, Thomas Rawls damals sogar noch, also wirklich alles mit Seahawks-Spielern vollgepackt. Vielleicht Tobi, du zuerst und die Frage an euch drei einfach mal, seid ihr diesem Problem auch aufgesessen in euren Anfangssaisons, dass ihr einfach erstmal die Spieler gedraftet habt, die ihr kennt, also logischerweise die Spieler aus eurem eigenen Team?
Ja, ich muss da sagen, da bin ich ein kleiner Streber. Ich habe dann angefangen, Fantasy zu spielen vor 2 Jahren, also jetzt in die dritte Saison, und ich habe mich da so eingelesen und zigtausend Tipps gelesen, dass ich da gar nicht auf die Idee kam, nur nach Teams zu picken. Und glücklicherweise habe ich dann irgendwie kein reines Seahawks-Team an Mann oder an den Start gebracht. Das ist dann, glaube ich, auch meistens ganz gut.
Ja, also bei mir genau das Gleiche, aber ich muss noch mal kurz fragen, dieses Team, was du da damals gedraftet hast, wie weit bist du denn damit gekommen? Weil das waren jetzt nicht die schlechtesten Namen, ne?
Also wir waren nur zu viert, muss man dazu sagen. Und ich habe die Liga tatsächlich gewonnen. Ja, also es war drei Kumpels, meine allererste Liga mit drei Kumpels. Und ich habe dann tatsächlich gewonnen, weil eigentlich jeder so gedraftet hat. Also wir hatten noch einen Patriots-Fan, einen Packers-Fan und einen 49ers-Fan. Der 49ers-Fan hat natürlich verloren, weil
weil er 49ers-Fan ist,
ja. 49ers-Spieler draften war damals keine gute Idee. Nee, aber die habe ich tatsächlich gewonnen, die Liga. Aber gut, bei 12 Leuten wäre ich wahrscheinlich nicht so gut dabei gewesen.
Ja, nee, ganz interessant eigentlich die Zusammenstellung, weil an sich habe ich nichts dagegen, wenn du dein Team stasht mit, sagen wir mal, du nimmst jetzt Quarterback Russell Wilson, Running Back Chris Carson und auf Wide Receiver Lockett, habe ich kein Problem mit, ne? Wenn du es natürlich nur tust, weil du Seahawks-Fan bist und das in den ersten drei Runden machst, dann habe ich damit auf jeden Fall ein Problem. Aber so an sich kann ich natürlich keinem raten, nur weil man Fan ist von der Franchise, da auch dann die Spieler zu nehmen. Ich meine, ich kann den Gedanken verstehen, dass man dann vielleicht mehr Spaß hat oder vielleicht sich denkt, okay, wenn mein Team dann einen Touchdown macht, dann freue ich mich umso mehr, weil dann freue ich mich in Real Life und für Fantasy. Aber das ist auf jeden Fall, das ist dann doch schon sehr komisch. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nicht empfehlen und ich selber habe das auch noch nie gemacht. Also ich habe vor, ich weiß nicht genau, ich möchte erst echt nochmal zurückgucken, wann ich genau angefangen habe. Ich würde mal sagen, so vor 8 bis 10 Jahren oder so habe ich angefangen, Fantasy zu spielen und von Anfang an wie ein Nerd, also wie der Tobi halt auch, komplett rein in die Materie, alles aufgesaugt und gedraftet wie ein König.
Ja, aber zu der Freude, wenn das Team dann scored oder dein Spieler scored, dann freust du dich doppelt oder so. Das kann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Ne? Also jeder, der jetzt hier meint, ich drafte für die Seahawks und am Ende stehen sie 0-3 nach drei Wochen und dein Fantasy-Team geht auch den Bach runter. Also das muss nicht immer nur dann viel Freude sein, kann auch viel Frust kommen.
Ja, manchmal kann das auch genau.
Und jetzt Christian noch.
Ja, das kann auch ins Positive umschlagen, sage ich mal. Ich hatte, wann war das? Vorletztes Jahr müsste das gewesen sein. Todd Gurley zum Ende der Saison ertradet. Und da ging es gegen die Cardinals und es ging um unseren, First Pick war es vor 2 Jahren. Ja, genau. Es ging um unseren First Pick und da war ich sogar froh, dass Todd Gurley, ich glaube, in dem Spiel war er sogar verletzt oder so, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wäre ich froh gewesen, wenn er dann die Punkte gegen die Cardinals gemacht hätte und die Cardinals sogar verloren hätten. Aber generell würde ich auch sagen, es gibt da zwei Möglichkeiten. Also du kannst ja auch hedgen, ne? Du kannst jetzt extra einen Spieler von den 49ers nehmen, damit du, ja, wenn sie gegen die Seahawks gewinnen sollten, was natürlich nicht passieren wird, dass du dich dann trotzdem irgendwie in einer gewissen Weise, ja, ich sag nicht freuen, aber dann ist zumindest der Frust ein bisschen gedämpft, weil dein Fantasy-Team gewinnt. Ne? Generell hatte ich auch das Glück, dass ich Fantasy angefangen habe, bevor ich überhaupt richtig Football geguckt habe. Deswegen kam ich auch nie in diese Bredouille. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch Kenyon Drake richtig hoch, höher als alle anderen. Und das hat nichts mit meiner Sympathie den Cardinals gegenüber zu tun, zum Glück. Also ich kann auch davon nur jedem abraten, weil man schießt sich damit irgendwie immer ins eigene Knie, weil man die eigenen Spiele, also man ist da immer so ein bisschen biased. Ne? Man findet die Spiele halt geil und dann draftet man sie einfach eine Runde oder zwei zu früh. Wo ich das empfehlen würde, wäre vielleicht so spät, also so tiefe Dynasty-Ligen oder auch tiefe Redraft-Ligen von mir aus, ne, wo keiner mehr verfügbar ist. Da hast du halt als Seahawks-Fan zum Beispiel den besten Blick für den dritten Wide Receiver der Seahawks. Ich könnte dir gerade gar nicht sagen, wer das ist. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja, Dorsett wahrscheinlich.
Ja, genau, Philipp Dorsett. Ja. Also, letztes Jahr war es zum Beispiel, wie heißt er noch, der Wide Receiver, der von den Chicago Bears kam und relativ hoch auch gedraftet wurde.
Eigentlich war es Moore, ne, oder?
David Moore war eigentlich.
Entschuldigung, ich weiß schon wieder bei den Cardinals. Weil ich wollte einen picken, von dem ich weiß, der könnte was reißen, da, weil ich Insider-Wissen sozusagen habe. Ja, ist natürlich auch nach hinten losgegangen, deswegen, ihr wisst, worauf ich hinaus will, lasst es einfach sein.
Ja, mir tut es dann eben einfach weh, wenn ich dann in Drafts irgendwie die Seahawks-Defense schon in Runde 8 vom Board gehen sehe. Oder Jason Myers dann in Runde 10, einfach nur, weil es der Seahawks-Kicker ist. Von daher muss man eben trotzdem immer auf Value achten. Also auch wenn man ein riesen Russell Wilson-Fan ist, pickt man ihn eben trotzdem nicht in Runde 1. Einfach, weil es werden wir gleich noch zu kommen, wenn wir auf die einzelnen Positionen eingehen. Aber ja, auf jeden Fall keine gute Idee. Ja, bevor wir jetzt auf die einzelnen Positionsgruppen kommen, habt ihr vielleicht noch so ein paar allgemeine Tipps für mögliche Rookies, die uns gerade hören, für Fantasy-Rookies, beziehungsweise Fehler, die man beim ersten Draft vielleicht vermeiden kann, wenn man direkt hier die Expertise bekommt.
Bevor Raphael gleich auf seine Rankings zu sprechen kommt, darf ich vielleicht dann sagen, dass ihr eure League-Settings auf jeden Fall kennen solltet. Also was Raphael eben gesagt hat mit PPR, Half-PPR und Standard und noch andere Settings, vor allem wenn ihr mit IDP spielen solltet, Individual Defensive Playern, das könnte ja auch sogar schon im ersten Jahr sein, dann kennt einfach eure Settings, eure Scoring-Settings, guckt euch so ein bisschen an, ich weiß nicht, in welcher App ihr generell spielt. Bei Sleeper zum Beispiel geht es, dass man sich dann zu der Liga-Einstellung die Stats vom letzten Jahr angucken kann. Also guckt euch wirklich an, wie sind eure League-Settings und draftet dann auch nach euren League-Settings. Mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich in einer Zwei-Quarterback-League gespielt habe und nicht wusste, dass es eine Zwei-Quarterback-League ist, und das war dann ziemlich blöd.
Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Es gibt so ein paar Punkte, aber Know Your League Settings ist der wichtigste. Christian hat es ja schon perfekt gesagt. Es ist ja auch, ich meine, wenn du Tight End Premium spielst und sagen wir mal, die Tight End Premium in dem Fall vielleicht 1,5 Punkte, vielleicht 2 Punkte pro Reception für die Tight Ends, dann ist das auf, dann ist Kelce auf einmal ein First Rounder oder so, ne? Oder Tight Ends, die normalerweise in der 9. Runde gehen, gehen dann in der 3., 4. Runde oder so. Oder wenn du eine Superflex spielst oder eine 2QB, du musst halt wissen, in welcher Liga du bist und wie die Spiele auch bewertet werden, nach welchem Punktesystem. Also das ist wirklich der wichtigste Punkt. Was Christian am Anfang meinte mit den Rankings, ist natürlich, drafted nicht nach Best Player Available. Das ist halt Schrott, ne? Das ist Bullshit. In meinem neuesten Artikel erkläre ich das ausführlich, warum das Bullshit ist. Könnt ihr euch einmal durchlesen. Ihr draftet halt pur nach diesem, also nach dem Big Board, also nach dem Overall Ranking, und das bringt euch einfach nichts, ne? Dann, was ich vielleicht noch anfügen möchte, ist, wenn ihr jetzt kompletter Anfänger seid, dann ist es ein bisschen schwierig, aber wenn ihr schon ein bisschen fortgeschritten seid, dann macht euch wirklich eigene Rankings. Also nehmt gerne Rankings von uns oder von irgendwelchen anderen Experten, ist ja egal von wem, und dann passt ihr einfach ein bisschen an. Wenn ihr denkt, irgendwie Todd Gurley ist ein absoluter Do-Not-Draft-Spieler, dann rankt ihn halt ein bisschen tiefer als die Expertenlisten. Wenn ihr denkt, dass Deontay Johnson der beste Sleeper aller Zeiten ist, dann rankt ihn halt ein bisschen höher als die Experten. Also justiert ihn ein bisschen, passt ihn ein bisschen an, damit ihr auch ein eigenes Gefühl dafür bekommt, wo Upside-Spieler sind, wo vielleicht Floor-Spieler sind. Also beschäftigt euch ein bisschen mit dem Ranking, was euch zieht. Und was ich vielleicht auch noch sagen würde, ist, draftet keine Handcuffs. Warum ihr das nicht machen sollt, da habe ich auch einen Artikel für euch geschrieben auf leadblogger.de. Und vielleicht kann man noch sagen, achtet nicht auf Bye-Weeks, weil Bye-Weeks sind egal. Weil wenn du jetzt 3 Runningbacks hast mit derselben Bye-Week in Woche 9, dann haben die halt vor Woche 9 und nach Woche 9 keine Bye-Week mehr. Das heißt, du hast die halt die ganze Zeit beisammen, nur in einer Woche halt nicht. Und dann guckst halt, dass du auf dem Waiver die Spieler halt kurzfristig ersetzen kannst. Ja, und deswegen also Bye-Week auch auf jeden Fall nicht beachten. Außer natürlich, ihr spielt in der 2QB oder Superflex, dann müsst ihr natürlich gucken, dass die Quarterbacks nicht unbedingt dieselbe Bye-Week haben.
Ja, und ja, das wäre schlecht, das stimmt.
Kurz noch eine Sache, wo du Bye-Weeks angesprochen hast, ist mir das Strength of Schedule eingefallen. Das heißt, da wird bewertet, wie stark sind die Gegner eurer Runningbacks zum Beispiel. Und wir wissen mittlerweile, dass die Defense-Leistungen über die Jahre hinweg sehr instabil sind, also die schwanken sehr über die Jahre. Deswegen kann man an diesem Strength of Schedule nicht so viel ableiten. Während der Saison geht das ganz gut, aber für den Draft ist es wirklich vollkommen irrelevant, würde ich sagen.
Einzige Ausnahme für mich ist, wenn ihr wirklich mit Defense spielt, also wenn ihr eine Defense draftet, dann ist meiner Meinung nach zumindest so der es ist ganz praktisch zu wissen, okay, meine Defense, die ich jetzt haben will, spielt in den ersten Wochen gegen die 49ers, gegen die Saints, Packers und Ravens, dann würde ich die Defense eher nicht draften, weil Offensiven natürlich auch so einen Tacken besser zu bewerten sind, auch über mehrere Jahre hinweg.
Genau,
Offensiven sind konstanter. Genau.
Was auch noch vielleicht, also wenn ihr unseren Ratschlag befolgt und spät auf Quarterback geht, dann ist das auch nochmal so eine Sache, dass ihr vielleicht einen Jared Goff vielleicht ein bisschen höher bewertet, in der ersten Woche gegen die Dallas Cowboys spielt, als wenn er jetzt irgendwie gegen eine Top-Defense spielt oder so. Ne? Da kann man das auch ein bisschen justieren mit dem Strength of Schedule, aber ansonsten hat Christian natürlich vollkommen recht, dass es season-long wenig Auswirkungen hat auf den Spieler, den ihr draftet.
Ja. Jimmy Garoppolo zum Beispiel auch ein super Quarterback für die ersten paar Wochen. Ich glaube gegen die Cardinals, Jets und Giants in den ersten 3 Wochen. Auf jeden Fall auch ganz gute Möglichkeit.
Gut, da kannst du nach Woche 1 schon droppen, weil er nichts gebracht hat.
Meinst du, wenn Isaiah Simmons ihn 3-mal gepickt hat?
Genau.
Das kann natürlich passieren, ja. Ja, wem diese ganzen Spieler nichts sagen, für den haben wir jetzt ein bisschen Abhilfe, denn jetzt geht es ein bisschen stärker auch um die Seattle Seahawks, beziehungsweise um die Spieler der Seahawks. Und wir reden jetzt einfach mal über alle, ich sag mal, mehr oder weniger Fantasy-relevanten Spieler, die ich mir hier so aufgeschrieben habe, die, wie gesagt, die einen mehr, die anderen weniger. Beginnen mit der mit Abstand wichtigsten Position im Fantasy, Quarterback. Spaß. Was sagt ihr zu Russell Wilson? Also mittlerweile hat er sich, glaube ich, in der Liga so ein bisschen als der Quarterback 2 manifestiert hinter Patrick Mahomes. Seht ihr das für Fantasy genauso oder habt ihr da andere Präferenzen?
Boah, ich würde sagen, ich fange direkt mal an, damit ich mich auch direkt mal hier unbeliebt mache und die meisten Seahawks-Hörer abschalten und mich skippen werden.
Also, die haben schon abgeschaltet.
Ja, also Russell Wilson. Momentan geht er als 4. Quarterback vom Board. Er ist mein Quarterback 8 in Fantasy. Ich glaube, Russell Wilson hat das Potenzial, ein Fantasy-Bust zu werden. Oder sagen wir besser, die Seahawks könnten ihn zum Fantasy-Bust machen. Warum? Die Seahawks hatten eine Pass-Rate von 54% letztes Jahr, Platz 28 zusammen mit den Colts. Sie sind ein Run-First-Team, das werdet ihr wahrscheinlich am besten wissen. 2019 46% Run-Rate, das ist Top 5 in der NFL. Und jetzt mit der verbesserten Defense könnte diese Run-Rate halt noch höher gehen und die Pass-Rate halt weniger werden. Und Wilson war Quarterback 12 im Passing-Attempts letztes Jahr, zusammen mit einem gewissen Mitchell Trubisky. Ich meine, klar ist Wilson zusammen mit Mahomes der beste Quarterback in der NFL, also zumindest meiner Meinung nach. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir keinen Quarterback in einer High-Power-Offense draften, ne? Also es geht nicht um Wilson, sondern es geht darum, ob die Seahawks ihn halt von alleine lassen oder ihn wieder nur von alleine lassen, wenn die Seahawks im Rückstand sind. Und ich denke halt, dass sie nicht mehr so oft in den Rückstand geraten werden, weil die Defense sich halt durch Adams halt so stark verbessert hat. Und natürlich habe ich ihn aufgrund seines Könnens immer noch in den Top 10. Aber wenn die Passversuche wieder so Richtung 427 gehen, ne, wie 2018, dann wird er halt seiner momentanen ADP nicht gerecht. Was mir auch noch Sorgen macht, ist halt seine Rushing Upside. 342 Rushing Yards ist die zweitniedrigste Zahl in seiner ganzen Karriere, die er 2019 gemacht hat. 2016 hatte das ist das einzige Jahr, wo er noch weniger Rushing Yards hatte. Das sind halt zwei Sachen, die mich halt, ja, wo ich sage, okay, ein bisschen Hesitate wäre vielleicht mal angebracht, ne? Das Talent von Wilson ist unbestritten, aber wir reden hier von Fantasy, ja? Momentan geht er in der 5. Runde vom Board. Das ist einfach massiv zu früh, ja? Man muss natürlich auch bedenken, dass Wilson zwar der viertbeste Quarterback 2019 war, aber per Game war er nur Quarterback 7, zusammen mit Breeze, ne? Wilson hatte 6 Spiele unter 17 Fantasy-Punkte, 3 Spiele sogar unter 10 Fantasy-Punkte. Er hatte natürlich diese krassen Hochs, ne? Diese zweimal über 40 Fantasy-Punkte und 4-mal auch über 20, also ganz solide, aber insgesamt war er definitiv nicht konstant, ne? Und wenn du einen Quarterback so früh nimmst, wie er vom Board geht, dann muss er immer am Peak liefern. Und diese 3 Spiele unter 10 Fantasy-Punkte, die killen dich, ne? Und 6 Spiele unter 17 ist auch nicht gut, ja? Da kannst du auch einen Philip Rivers streamen gegen die Jaguars. Der wird mehr Punkte machen als Russell Wilson, season-long halt gesehen, ne? Und deshalb würde ich sagen, ich sag euch, draftet Russell Wilson nicht. Er geht viel zu früh und ich habe zu viele Concerns, was die Seahawks an sich als Team angeht. Ich glaube, die werden noch mehr laufen und ich glaube, die werden halt nicht mehr so oft im Rückstand sein.
Ja, also du hast angesprochen, ganz wichtig, die Unterscheidung eben, ne? Real Life und Fantasy darf man da nicht zu sehr beieinander haben, da muss man schon klar unterscheiden. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Kannst du deine Fanbrille so weit abnehmen, dass du Wilson auch in deinem Draftboard deutlich weiter nach hinten schiebst?
Also ich würde da nochmal grundsätzlich unterscheiden. In der Dynasty würde ich es mir vielleicht sogar noch überlegen, den irgendwann zu nehmen, weil ich glaube, Wilson wird noch ein paar gute Jahre haben. Aber im Redraft lasse ich auch die Finger davon. Also da würde ich gerne nochmal einen Begriff für die Anfänger implementieren, quasi Average Draft Position, die ADP, ist von Russell Wilson aktuell bei 50, das ist Runde 4 und da sehe ich halt so viele Spieler, die ich mir auf zum Beispiel auf Wide Receiver oder Running Back holen würde und nicht in Quarterback stecke, weil ich eh ein Fan davon bin, die entweder zu streamen oder sehr spät zu nehmen. Aber so ein bisschen, also Rafa redet ja auch davon, zum Beispiel, dass die Attempts von die Passversuche von Wilson nochmal runtergehen sollen. Also natürlich gibt es aktuell wieder Coaches-Speak von wegen, er selber möchte auch die Offense geöffnet haben und man sollte jedes Viertel wie das Viertel, das ist ja so ein Spruch, den man immer wieder hört, behandeln und so weiter. Aber wenn ich dann mal schaue, also ich habe mir gerade mal ein paar Attempts noch angeguckt. Wilson hatte in 2019 516 Passversuche. Winston kommt aus der war ja so ein Quarterback, nach mir die Sintflut einfach mal werfen, 626, aber dann Mahomes 484, also er hat sogar weniger Attempts als Wilson. Für mich ist es dann irgendwie nicht so das beste Argument, auf die Attempts zu gehen, weil Wilson auch ein unglaublich effektiv und effizient mit seinen Versuchen ist und ich sehe da eher auch, wenn da das Playbook wirklich mal geöffnet wird und auf frühen Downs öfter geworfen, dann kann Wilson auch die ADP sogar überspielen. Also
du darfst ja bei Mahomes nicht vergessen, dass er, glaube ich, 2 oder 3 Spiele verpasst hat, ne?
Ja, 2 ganz verpasst und ich glaube, 1 hat er nur die erstes Viertel oder so gespielt.
Genau, also Wilson war Quarterback 12 in Passing Attempts auf jeden Fall, Season long.
Ja, aber da sehe ich halt noch Steigerungspotenzial tatsächlich, weil da gibt es auch einen schönen Artikel, der, ich glaube, vorgestern erschienen ist, über Schottenheimer und dass er nicht das Problem der Offense ist und er nicht so dieser One-First-Coach eigentlich ist oder coachen lässt, sondern da eher Pete Carroll das Problem ist, das wissen wir ja auch alle. Und aber ich sehe Wilson nicht so schlimm, ich würde ihn selber nur nicht draften, also
ja, schlimm sehe ich ihn auch nicht. Also sollte nicht so rüberkommen, dass ich sage, dass es schlimm ist. Nur für mich ist halt ein Bustpotenzial gemessen an seinem ADP. Ne?
Auf jeden Fall.
Das muss ich nochmal ganz klar unterstreichen. Also er ist für mich auch ein Top 10 Quarterback. Ich habe ihn auf 8 in Fantasy. Also jetzt nicht auf 15 oder 20, er ist auf 8. Also immer noch sehr, sehr gut. Ja. Nur geht er halt in der 4., 5. Runde. Und dann musst du halt einen Quarterback haben, der dir jede Woche 20, 25 Punkte bringt. Und das ist halt bei Russell Wilson halt so ein Thema, ne? Oder bei den Seahawks halt so ein Thema. Und durch diesen One-First-Approach, okay, klar, ist immer Coaches-Speak und man weiß nicht, okay, machen sie es jetzt wirklich, aber im Endeffekt kennen wir doch jetzt mittlerweile die Seahawks und seit 3 Jahren in Folge sind ja die einer der run-heaviest Team in der Liga. Und deswegen sage ich halt, draftet ihn auf gar keinen Fall an seinem ADP. Wenn ihr jetzt in der 8. Runde am Zug seid und der ist noch da, kann man ihn nehmen. Ich würde keinen Quarterback in den ersten 10 Runden nehmen. Aber wenn da so ein Russell Wilson noch da wäre in der 8. Runde, würde ich zuschlagen. Aber er geht halt wirklich in der 4., 5. Runde in einer Single QB. Das ist halt wirklich krass.
Ja, und den Rushing Floor hast du ja angesprochen. Der ganz, ganz genereller Tipp. Also ich habe gerne Quarterbacks, die in Dual Threat sind. Die also auch die werfen, die aber auch laufen und selbst laufen und Touchdowns erlaufen. Lamar Jackson ist hier das beste Beispiel. Den würde ich übrigens auch nicht draften. Geht auch viel zu früh. Aber da baut Wilson ab, da ist auf jeden Fall ein Negativpunkt bei ihm.
Ja, definitiv. Genau, das waren meine 2 Punkte. Ne? Also diese fehlende Rushing-Upside. Ich meine, er hatte 2014 fast 900 Rushing Yards. Das ist ein bisschen runtergegangen, das war sein absoluter Peak. Aber 2017 hatte er 586 Rushing Yards und dann 2018 376 und letztes Jahr 342. Also ist massiv runtergegangen. Und das ist halt wirklich auch so ein Concern. Weshalb ich zum Beispiel in Josh Allen halt über dem Russell Wilson habe. In Real Life komplett absurd wäre das, aber in Fantasy sind halt Rushing Yards sehr wichtig. Also jede 10 erlaufende Rushing Yards ergeben halt einen Punkt.
Ja, 2017 auch das legendäre Jahr mit Eddie Lacy. Da war Wilson tatsächlich die gesamte Offense. Also ist er ja mittlerweile eigentlich immer noch, aber damals war es ja noch schlimmer. Da hatten die Seahawks ja noch nicht mal ein Laufspiel. Also da war Wilson dann wirklich selbst mit den Rushing Yards ganz weit vorne. Ja, also das war schon heftig. Wenn man nochmal auf seine ADP schaut, beziehungsweise auch um die Spieler, die so um ihn rumgehen, die Quarterbacks. Christian, er geht zurzeit vor Kyler Murray und Deshaun Watson. Wir haben ja alle gesagt, Quarterbacks eher weiter hinten, aber wenn du die Chance hättest an der Stelle, beziehungsweise du müsstest an der Stelle einen Quarterback nehmen, wäre es für dich Wilson oder würdest du dich für wen anders entscheiden?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Gegenteiliges zu meinen Rankings sage, aber ich habe Deshaun Watson, würde ich auf jeden Fall vor ihm picken. Ich meine, ich hätte Russell Wilson auf 5 und Deshaun Watson einen davor, genauso ist es auch, und Kyler Murray einen dahinter. Also wenn ich mich für einen der 3 entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich Deshaun Watson nehmen. Ich würde auch sagen, alles ist gesagt, nur nicht von mir. Also Raphael hat das hervorragend ausgeführt. Wir hassen jetzt die Seahawks nicht, aber gemessen in seinem ADP ist er einfach, geht er zu hoch. Also ich bin auch einer, der draftet spät einen Quarterback und streamt ihn dann über die Wochen hinweg. Außer wenn ich dann in Woche 1 einen Treffer lande, so wie letztes Jahr mit Lamar Jackson, dann behalte ich den das Jahr über. Aber ansonsten nehme ich mir das beste Matchup und dann läuft's.
Ja, Lamar Jackson war letztes Jahr auch schön 10. Runde bekommen. Da. Den konnte man dann auch behalten, das stimmt. Gut, dann Thema Quarterbacks abgeschlossen. Es sei denn, wir wollen auch über Geno Smith reden. Gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. kommen wir zu den Running Backs. Und ich hatte ja eben scherzhaft gesagt, Quarterbacks wichtigste Position beim Fantasy. Die sehe ich dann ehrlich gesagt eher bei den Running Backs. Da haben wir hier natürlich als Running Back 1 bei den Seahawks Chris Carson. Geht zurzeit, hat einen ADP Running Back 17. Ich habe hier eure Rankings nebenbei mal aufgeschlagen. Christian, du hast ihn auch auf 17, Raphael auf 12.
Yes.
Ich habe ihn bei mir auf 14, also gar nicht so weit entfernt. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Wo, an welcher Stelle würdest du Chris Carson setzen?
Ja, ich orientiere mich da eher an Raffas Ranking. Running Back 12. Vielleicht sogar mit Potenzial nach oben sogar noch. Vielleicht am Ende schließt er vielleicht Top 10 ab oder so. Also die Kritik an Carsten, die kann ich verstehen in gewissen Teilen. Fumble ist ein Problem, aber die sind in Fantasy eigentlich meistens unwichtig. Die werden mit standardmäßig, glaube ich, -2 Punkten.
Naja, -3 im Normalfall.
Ja. Also das ist halt irgendwie vernachlässigbar.
Also wenn du ihn dann auch lost, ne? Also Fumble gibt meistens 2 und dann nochmal vor Lost -1.
Ja, da sieht man mal, wie wenig ich mich mit Fumbles beschäftige bei Fantasy, dass mir die Scorings davon eigentlich total egal sind. Der bekommt einfach das Volumen, der wird einfach immer wieder laufen. Und selbst, also er ist ja auch jetzt nicht der überrangste Runner, aber ein guter, der läuft nach Kontakt, ist Platz 5 in Broken Tackles, läuft also auch ohne die Offense-Line der Seahawks, da muss man sich dann keine Sorgen machen, weil da weiß man ja auch nicht, wie die dieses Jahr wird. Da wurden jetzt 3 Starter schon mal ausgetauscht, ob das dann jetzt besser ist oder schlechter. Ich glaube, schlechter geht es halt kaum, muss man dann sehen. Aber für mich ist Chris Carson auf jeden Fall ein Pick wert. Runde 3 aktuell geht er ungefähr und da würde ich ihn auch nehmen. Und wenn man Glück hat, kriegt ein bisschen Rabatt und kann vielleicht Anfang Runde 4 nehmen und davor noch was anderes. Für mich top auf jeden Fall.
Ja, also wenn er dein Target ist, dann warte nicht auf den Rabatt, sondern schlag zu in der dritten Runde auf jeden Fall, weil wenn er dann weg ist, dann wirst du dich nur ärgern. Das Ding ist ja bei den Fumbles, das ist eine berechtigte Kritik, aber wir haben halt gesehen, dass Pete Carroll ihn trotzdem bringt, auch wenn er fumbelt. Ne? Er hat ihn trotzdem aufgestellt, weiterhin. Und du hast es angesprochen, ne? Also Broken Tackles, ich habe jetzt aufgeschrieben Platz 6, okay, kann auch Platz 5 sein, sind manchmal die Stats ein bisschen anders. Aber die Seahawks waren halt Top 3 in Rushing Attempts per Game 2018 und 2019. Also das Volumen ist da und für mich ist es auch ein Running Back 1, also Borderline Running Back 1 da in dem Fall, weil er einfach dieses Volume bekommt und weil er abgeliefert hat. Ne? Er war von Woche 1 bis 16 Running Back 10 overall. Also, warum sollte man ihn jetzt außerhalb der Top 12 draften?
Außerdem waren einige der Fumbles wirklich einfach nur genial rausgeschlagen, auch von der Defense. Also, es waren dann einfach blöde Zufälle. Ich denke, da kann man auch auf jeden Fall eine Regression erwarten. Also, ich glaube nicht, dass er wieder 7-mal fummeln wird. Das waren, klar, ein paar Sachen waren nicht so geil, aber einige waren einfach zum Beispiel von TJ Watt genial von hinten rausgeboxt, weil die O-Line eben auch wieder zusammengebrochen ist. Also, ihm da jetzt so zu unterstellen, dass er da mega anfällig für ist, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Er muss einfach ein bisschen aufpassen und dann wird das wahrscheinlich auch weniger werden.
Ja, das sehe ich genauso. Und der Tobi hatte eben gesagt, er wäre nicht der beste Runner. Und da würde ich sagen, mach deinen eigenen Running Back nicht schlechter, als er ist.
Stimmt, ja.
Also auch nach, bleiben wir mal beim Re-Football, er ist nach Defensive Yards, jetzt muss ich gerade mal, ich vergesse also nach DYAR, Defensive Adjusted Yards Above Replacement, die Abkürzung vergesse ich immer, das heißt, es wird gemessen an einem, ja, sozusagen fiktiven Mittelwertspieler, also der Mittelwert aller Running Backs, wie gut sind die und wie viel besser hat Chris Carson im Vergleich zu diesen performt. Und da ist er eben Top 10, was das angeht. Also er ist ein Top 10 Running Back nach so Effizienzmetriken. Nach DVOA, das ist nochmal eine andere, auch Platz 16. Also die sind von Football Outsiders übrigens. Kann man sich auch angucken auf deren Website. Ich glaube sogar kostenlos. Was ich sagen will, der ist auch in Real Football ein hervorragender Running Back. Also es war jetzt nach Rushing vor allem. Deswegen er ist ein hervorragender Rusher. Und ich habe ihn einfach tiefer, ja, weil ich so ein paar Sorgen bei ihm habe, seien es jetzt Wehwehchen. Er hat zwar die letzten beiden Saisons, ich meine, nicht sehr viele Spiele gefehlt, ne, aber er hat immer so ein paar kleinere Blessuren gehabt und so. Das soll man ja nicht predikten, ich weiß. Aber irgendwie schwingt er bei mir immer so ein bisschen Sorge mit. Chris Carson ist keiner, wo ich jetzt sage, den hole ich mir, weil ich ihn will. Wenn er zu mir fällt, dann nehme ich ihn halt. Deswegen auch Running Back 17, das finde ich vollkommen legitim. Da habe ich ihn auch. Und da nehme ich noch gerne, muss ich sagen. Aber alles, was darüber hinausgeht, da hätte ich irgendwie immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Auch was Carlos Hyde jetzt angeht. Carlos Hyde ist für mich so ein Spieler, ich hatte es in einer unserer Folgen schon gesagt, das ist immer so einer, der sneakt sich so von hinten durchs Hintertürchen rein und klaut irgendwie dann allen Leuten die Workload. Also so schlimm wird es jetzt bei den Seahawks, denke ich, nicht sein. Chris Carson wird der unbestrittene Nummer 1 Running Back sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen von der Workload von Chris Carson abknapst. Gerade deshalb ist das auch der Grund, warum ich ihn tiefer habe als ihr beide.
Ja, Carlos Hyde, die Neuverpflichtung dieses Jahr ist, ich glaube, auf Running Back 65 zurzeit. Ja, Raphael, deine Meinung zu Handcuffs kenne ich auf jeden Fall. Da bist du ein ziemlicher Gegner von.
Ja.
An euch beiden anderen, wie seht ihr das? Also Carlos Hyde vielleicht als Absicherung für Chris Carson, wenn man so ein bisschen die Verletzungsanfälligkeit mit einbezieht?
Also ich hab letztes Jahr, als der Podcast gestartet ist, schon immer gesagt, draftet keine Handcuffs, weil das einfach, also ist nicht gut. Selbst wenn ihr denkt, ihr habt den Handcuff, ich erinnere da Raphael sehr gerne an Ty Johnson, dann, Entschuldigung, der muss.
Das wollen wir nicht mehr erwähnen. Das wollen wir nicht mehr erwähnen.
Also dann
wisst ihr. Bester Mann.
Ihr wisst dann ja. Halt immer noch nicht, ob das wirklich auch der Handcuff ist. Nehmen wir mal zum Beispiel einen ganz klaren Handcuff, ne? Alexander Mattison von Devin Cook. Selbst wenn ihr den gedraftet habt am Anfang der Saison, der hat euch halt trotzdem die Championship verkackt, weil er da selber verletzt war. Also Handcuffs draften ist für mich keine Option. Ich würde, wenn, einen nehmen, von dem ich erwarte, dass er auch Standalone-Value hat. Also, dass er irgendwie für die Flex-Position euch seine, was weiß ich, 10 Punkte pro Spiel oder so bringt. Da würde ich Carlos Hyde jetzt noch nicht sehen. Deswegen wäre das für mich keine Option.
Ja, wann draften wir Rashad Penny, ist die große Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen.
Echt?
Ja. Also, ja, total, glaube ich. Es war tatsächlich, ich glaube, in seiner ersten Saison, als er reinkam, haben ihn ganz viele über Carson gedraftet, weil er eben First-Round-Pick war und man von ihm sonst was erwartet hat, aber habe ich damals schon nicht verstanden. Also von daher Penny natürlich überhaupt kein Faktor, wird wahrscheinlich die Saison auch gar nicht beginnen, wird auf der Publist starten, also absolut die Finger von lassen.
Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Tipp auch nochmal für die Anfänger. Rookie-Hype ist auch irgendwie so ein Stichwort. Also wenn ihr gute Rookies habt, dann draftet die auch, vor allem in Dynasty. Aber in Redraft, dann, weil irgendein Beat-Reporter irgendwie sagt, ach, der ist total toll im Training-Camp gewesen und so. Es gibt immer noch die Spieler, die da sind und wie Chris Carson zum Beispiel, der einfach auch schon abgeliefert hat, dass ich da auch immer so ein bisschen Abstand von nehme, zu früh die Rookies zu picken. Nur weil sie gerade viel in Schlagzeilen sind oder sowas.
Wenn wir vielleicht nochmal kurz zu Carsten zurückkommen, da könnt ihr mir vielleicht nochmal ein bisschen weiterhelfen. Ich habe bis heute immer noch nicht viel erfahren über diese Hüftverletzung. Wie sieht es momentan aktuell aus? Also ich habe nur gehört, dass alles gut ist und dass alles okay ist und dass er auch wieder zurückgekehrt ist zum Training und dass er full to go ist. Wie ist da euer Stand? Genau, das ist ja quasi das Einzige, wo man sagen könnte, okay, ich habe ihn jetzt ein bisschen tiefer, ich warte mal ab, ob er zurückkommt und wie er zurückkommt und dann packe ich den in meine Top 12. Aber wenn das beiseite ist und wenn ihr mir jetzt sagt, okay, wir haben genau dasselbe gehört wie du, dann bleibt er bei mir auf jeden Fall auf 12.
Ja, ich habe genau dasselbe gehört. Start des Trainingscamps hat er wegen einem Trauerfall in der Familie verpasst und hat gestern ganz normal trainiert, mal die ersten Videos auch gesehen. Also der scheint fit zu sein.
Genau, nice. Auch direkt ein Bild von ihm in die Redaktionsgruppe gepostet, als ich die Live-Übertragung des Trainingscamps geguckt habe. Also ja, es ist jetzt noch weit entfernt von vollem Einsatz im Training. Also die krachen jetzt noch nicht mit ihren Pads aneinander, aber es sah jetzt auch irgendwie nicht unrund aus, wie er gelaufen ist. Also ich glaube, das sah schon ganz gut aus, würde ich sagen.
Ja. Nice.
Gut, Running Backs hätten wir dann soweit abgehakt. Sei denn, wir wollen über DJ Dallas noch reden, wahrscheinlich eher nicht. Der Rookie des Seahawks wird auch hier im Fantasy keine Rolle spielen. Höchstens irgendwie ein Kandidat für eine ganz späte Runde im Dynasty, weil ja auch Chris Carson in sein letztes Vertragsjahr geht. Aber gut, das jetzt nur am Rande. Kommen wir zu den Wide Receivern. Und da hat man bei den Seahawks eine ganz spannende Situation, dass zurzeit Tyler Lockett und DK Metcalf im Draft quasi direkt nacheinander weggehen. Also sowohl laut ADP als auch in ganz vielen Mock-Drafts, die ich bis jetzt schon gemacht habe, unglaublich nah beieinander. Wen würdet ihr eher nehmen von den beiden?
Ja, das Tandem ist ja so ein bisschen wie Chris Godwin und Mike Evans auf Wish bestellt. Die gehen alle 2 Runden später als die beiden Buccaneers Wide Receiver. Also für Dynasty würde ich DK Metcalf nehmen. Viel mehr Zukunft, geht erst ins zweite Jahr, hat im Rookie-Jahr schon abgeliefert. In Redraft ist mir fast egal, wen von den beiden. Letztes Jahr waren die mit nahezu ähnlicher Targetzahl unterwegs, Lockett mit 111 Targets, Metcalf mit 100. Selbst wenn Metcalf ihn dieses Jahr überholen sollte, also Lockett sehe ich immer noch als gute Fantasy-Option, als Wide Receiver 2 oder sowas dann. Wenn ich dann, weiß nicht, wenn der ADP jetzt, ich sage ich mal, ich habe in 3 Wochen einen Redraft Und die ADP von Lockett fällt nochmal um eine halbe Runde oder so weiter, nämlich dann lieber Tyler Lockett, wenn er günstiger ist. Ganz einfach. Also ansonsten grundsätzlich zu Wide Receivern auch wieder keine Pass-Heavy-Offense, soweit wir anders dann irgendwie überzeugt werden vom Trainerteam. Also auch keine Spieler, die ich unbedingt haben muss.
Ja, hast du eigentlich ganz gut gesagt, ne? Der fällt, den nehme ich. So sehe ich das auch. 2019 Combined Red Zone und End Zone Target Leaders waren Lockett und Metcalf. Lockett auf 1 mit 36 und Metcalf auf 2 mit 35. Und das mit einem Quarterback wie Russell Wilson, das ist natürlich bombastisch, ne? Und das zeigt natürlich auch das Upside der beiden Wide Receiver, ne? Man muss natürlich sagen, bei Lockett, er hatte Career Highs in Receptions mit 82 und mit Receiving Yards über 1000. Nur man muss bei Lockett die Saison in zwei Teile aufdröseln, ne? Er hatte zwar 16 Spiele, aber nach dem Tampa Bay Spiel war er angeschlagen, ganz klar. Ne? Von Woche 1 bis 9 hatte er einen Target-Share von 0,25, Platz 6 unter Wide Receivern. Und von Woche 10 bis 16 nur noch 0,17, Platz 49 unter Wide Receivern. Metcalf übrigens einen Season-Target-Share von 0,18, Platz 43. Aber bleiben wir noch kurz bei Lockett. Der war Wide Receiver 6 per Game von Woche 1 bis 9 und von Woche 10 bis 16 Wide Receiver 61 overall. Also zwei komplett verschiedene Welten. Das Finish von Lockett war dann Wide Receiver 18 und Finish von Metcalf war 34 und das als Rookie. Das Gute ist natürlich, durch Metcalf spielt Lockett die Mehrzahl seiner Snaps aus dem Slot. Ne? Ich glaube fast 70% aus dem Slot, und im Slot ist er bockstark. Ne? Also laut PFF ist nur Chris Godwin besser als Tyler Lockett im Slot. Und das zeigt natürlich, dass beide einfach Value haben. Ne? Ich meine, DK Metcalf ist ein Ausnahmetalent, hatte die meisten Endzone-Targets aller Wide Receiver mit 17. Und von Woche 10 bis 16 hat der Lockett abgelöst in Sachen Targets, Receptions und Yards. Aber wie gesagt, da denke ich halt, dass Lockett da verletzt war, beziehungsweise nicht fit war nach seiner Verletzung, die er sich, glaube ich, im Spiel zugezogen hat gegen die Buccaneers. Trotzdem war es eine super Rookie-Season von DK Metcalf. Ne? Ein bisschen zu Boom or Bust-lastig, aber Wilson hat ihn gesucht, ne? Man hat es gesehen. Ob er jetzt den nächsten Step machen kann, zum Beispiel Receiver 1 der Seahawks, wird man sehen. Für mich hat er das Ceiling von einem Top-Wide Receiver in der NFL. Lockett hat für mich mehr Floor. Upside sehe ich bei DK Metcalf. Aber auch bei den beiden habe ich wieder ein bisschen Concerns, weil es halt ein Run-First-Team ist durch diese verbesserte Defense. Aber trotzdem, beide super Targets und ich bin da bei Tobi. Wer fällt, den nehme ich halt.
Ich habe Lockett in meinen Rankings noch vor Metcalf. Wenn ich die Entscheidung treffen müsste beim Draft, weiß ich tatsächlich nicht, wen ich nehmen würde, weil da kommt es dann auf so Faktoren an, wie wen habe ich vorher schon gedraftet. Ne? Will ich jetzt den, der mir Upside bringt oder den, der mir den Floor bringt, also regelmäßig Punkte macht, oder der, wo ich denke, der könnte explodieren, ist aber noch nicht getan, das wäre in dem Fall Metcalf. Und du hast gesagt, Tyler Lockett wurde so ein bisschen, also Metcalf hätte ihm den Rang abgelöst, und das hat sich in den Playoffs zum Beispiel wieder umgekehrt. Ich dachte auch zwischendurch, oder ich hatte es auch bei der Recherche jetzt für Lockett nochmal geguckt, ich dachte, hatte nämlich auch so das Gefühl, Metcalf hätte ihn so ein bisschen überholt, aber das war in den Playoffs dann schon nicht mehr so. Ich habe die Vermutung, dass bei idealen Bedingungen, eventuell bei einem Coachwechsel oder sowas, also auch
die einfach mal kurz einen ausgeteilt.
Nein, auch so schon, also ich bin sehr... Ich mag beide Wide Receiver. Ich glaube, was Tobi eben angesprochen hat mit Godwin und Evans, das ist ein sehr guter Vergleich. Ich glaube tatsächlich, dass beide in den Top 10 dieses Jahr landen könnten, wenn alles glatt läuft. Vor allem auch DK Metcalf. Bleiben wir bei Tyler Lockett erst, weil er die Nummer 1 letztes Jahr war. Tyler Lockett auch wieder, was die Advanced-Metriken angeht, einer der besten Receiver der NFL, muss man sagen. Er war 2018 in beiden Kategorien, was ich eben gesagt habe, Defensive Adjusted Yards Above Replacement und Defense Adjusted Value Over Average, also immer gegen den Durchschnitts-NFL-Wide-Receiver sozusagen gerechnet, war er Platz 1. Er war der beste Wide-Receiver der ganzen NFL in 2018. In 2019 war er in einer Metrik 5, in einer Metrik 6, also ein hervorragender Receiver. Münzt das irgendwie nicht so in Fantasy um. Da habe ich noch nicht verstanden, warum er das nicht tut. Aber ich finde einfach keine Argumente gegen Tyler Lockett. Und ich finde auch keine Argumente gegen DK Metcalf, muss ich sagen. Es wird ja immer gesagt, DK Metcalf kann keine Routen laufen und so ein Schwachsinn. Das habe ich auch öfters gesagt, vor allem letztes Jahr vor der Saison. Erstens wird er darin immer besser und zweitens ist es scheißegal, ob er keine Routen laufen kann, weil Matt Harmon, der ist, jetzt weiß ich gerade nicht, von welcher Plattform er ist. Matt Harmon hat eine Metrik Reception Perception, nennt die sich. Jeder Wide Receiver, der nach dieser ausbrechen sollte, außer Curtis Samuel, muss man dazu sagen, ist bisher auch ausgebrochen und war super in Fantasy. Und da hat er auf Slants eine Success Rate von 91,7%. Das ist Nummer 2 aller Wide Receiver in der NFL. Auf Goes eine Success Rate von 61%. Der Durchschnitt in der NFL ist 55%. Also überall in der 80. und darüber hinaus Perzentile. Also ein hervorragender Spieler einfach. Und das münzt sich, denke ich, auch in Fantasy um. Vor allem eine Sache, die ich auch oft gesagt kriege, ja, aber wenn die Seahawks dann jetzt Josh Gordon oder was weiß ich wen verpflichten, ne? Die drittbeste Woche, was Target Share und Air Yard Share angeht, hatte DK Metcalf in Woche 10. Da hat er 50% Air Yards gehabt und 30% Target Share. Das war die Woche, wo Josh Gordon kam. In Woche 16 war Josh Gordon wieder weg und das war das Spiel gegen die Cardinals, wo er nur ein Target für keine Reception hatte, also ich erkenne da kein Muster, was Josh Gordon.
Über das Spiel wird hier auch nicht mehr geredet.
Okay, Entschuldigung. Ja.
Sehr gut.
Okay, also, dann streich das, schneid das raus. Aber was ich sagen will, ich liebe eure Wide Receiver in Fantasy und vor allem DK Metcalf. Tobi wollte ihn mir ja in einer Liga abnehmen, aber ich glaube, der Preis ist einfach zu hoch, weil ich eben auch das vertrete, was ich hier sage. Also ich stehe wirklich auf ihn.
Ja.
Da haben wir eine richtige Bromance gefunden, würde ich sagen. ja, also ich bin auch großer Fan von beiden. Mir fällt es immer schwer, mich zu entscheiden. Ich glaube, ich habe mich meist eher für Tyler Lockett entschieden, weil ich auch gerne Running Back Heavy gehe und dann eben jemanden als Wide Receiver gerne habe, der dann eben einen gewissen Floor hat, damit ich da meine Sicherheit habe. Also wenn man eben wirklich in den ersten drei Runden auf Running Back geht, was ich ganz gerne mal gemacht habe, dann ist es natürlich ganz cool, wenn du dann in Runde 5, ja, in Runde 5 mit Lockett eben jemanden hast, von dem du eben, ja, jetzt nicht garantierte Leistung hast, aber zumindest eben einen guten Floor. Du weißt, Lockett und Wilson haben super Chemie. Da funktioniert eigentlich immer fast alles. Ja. Also
ja. Wenn ich vielleicht kurz eingreifen darf, also als Wide Receiver 1 meines Teams will ich beide nicht haben, weil die beide, glaube ich, zu inkonstant sind. Da hätte ich lieber andere Kandidaten, wo ich weiß, okay, das ist der einzige Wide Receiver gerade da im ganzen Team. Wenn ich jetzt an den DJ Chark denke oder an Devonta Parker oder DJ Moore, je nachdem, wo der geht, wo ich dann weiß, okay, das ist die ganz klare Eins. Ne? Also so als erster Wide Receiver im Team hätte ich die beiden nicht gerne, aber so als zweiter Anker auf der Wide Receiver-Position wäre das auf jeden Fall schon angenehmer.
Ja, genau. Also Runde 4 dann irgendwie einen von den anderen und Runde 5 müsste man dann wahrscheinlich schon zuschlagen für einen der beiden, wenn man sicher einen haben möchte. Aber ja, genau. Als Wide Receiver 1 wären sie mir auch zu unsicher, das stimmt. Ja, wir können noch kurz über Philip Dorsett reden, Wide Receiver 93, vermutlich Nummer 3 bei den Seahawks. Ja, also für mich ist er kein Target. Irgendjemand hier, der ihn vielleicht in der letzten Runde noch als Sleeper mitnehmen würde?
Nein.
Ja, ich habe ihn in Dynasty jetzt auch irgendwie ganz spät genommen. Wird er wahrscheinlich auch schon wieder gecuttet werden. Also nicht gecuttet real life, sondern ich werde ihn aus meinem Team schmeißen. Und auch wenn Gordon kommt, also der hat auch letztes Jahr kaum Targets gesehen. Der hat dann irgendwie bei 3. und 10 zwei ganz gute Fänge, glaube ich, in die 49ers zum Beispiel gehabt. Also, aber für Fantasy ist es einfach irrelevant.
Ja, also ich glaube, real life ist Philip Dorsett. Also nicht, dass er ein guter Wide Receiver ist, weil ich glaube, das ist er nicht. Aber ich glaube, er tut den Seahawks gut, weil er das Field halt stretchen kann. Aber so in Fantasy ist halt gar keine Relevanz. Ne? Also ich meine, er hatte letztes Jahr hier und da Flashes, ne, bei den Patriots, aber das war natürlich nochmal eine ganz andere Wide Receiver Struktur als jetzt bei den Seahawks. Ne? Da wird er nichts sehen.
Ja. Ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, bei Dynasty habe ich mir vom Waiver geholt. Irgendwie hatte ihn gedroppt und ich habe noch einen Platz frei gehabt. Von daher dachte ich mir, komm, guckst du mal.
Ja, klar, warum
vielleicht,
nicht?
Vielleicht überraschend doch noch mal ein paar gute Wochen dabei. Aber so alt ist er auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, 27, 28 oder so. Also für Dynasty auch noch gar nicht völlig unverwertbar.
Ich meine, er ist ein Deep Threat, ne? Und Russell Wilson ist der zweitbeste Quarterback der Liga. Von daher, warum nicht, ne? Und wenn einer von den beiden ausfällt,
der,
von Lockett.
Der beste Deep-Passer, wohlgemerkt.
Ja. Und der beste Deep-Passer, natürlich. Und wenn einer von den beiden ausfallen sollte, dann ist er jetzt immer noch kein Wide Receiver 2 oder so. Aber dann könnte er vielleicht in die Flex-Consideration kommen, ne?
Ja. Ja, das wären die drei Wide Receiver gewesen. Darum sage ich jetzt mal: Welcome to Disneyland. Wir reden über die Titans und. Da hat Will Disley nach zwei grausigen Verletzungen tatsächlich schon wieder den Weg ins Trainingscamp gefunden. Also Disley trainiert wieder, ist eine absolute Regenerationsmaschine, hat dieses Jahr allerdings mit Greg Olsen einen alten Veteran vor sich, der ihm wahrscheinlich richtig schön in die Suppe spucken wird, was Fantasy Production angeht. Von daher die Frage für euch, Olsen oder Disley ein Target oder maximal irgendwann mal streamwürdig, wenn sie gegen die Cardinals spielen?
Sehr gut, sehr gut.
Und mit der Einleitung musst du eigentlich Christian zu seiner Lieblingsposition in Fantasy Tight End auch nochmal einen schönen Take raus haben, oder?
Ich muss natürlich erstmal sagen, dass der beste Deep Passer letztes Jahr Kyler Murray war. Aber das sei euch mal gegönnt hier in dem Podcast.
Okay, sind wir ganz ehrlich, der beste Deep Passer war Daniel Jones. jetzt haben wir es auch, ne? Jetzt haben wir es richtig.
Genau. Jetzt habe ich den Fall verloren. Dann, Entschuldigung. Genau, ich wollte was zu Thailand sagen. Zunächst kann ich zu den beiden Thailand sagen, dass ich sie nicht draften würde, einfach weil ich da in späten Runden andere Kaliber auf dem Schirm habe. Also wenn ich mit Thailand spiele, dann drafte ich ganz spät einen und das wäre dann in dem Fall Hayden Hurst eventuell, wobei der auch schon zu sehr gehypt wird teilweise. Also Hayden Hurst, seien es so Leute wie Ian Thomas, Leute, die eben verlässliche Targets sind, die die Targets einfach kriegen und dementsprechend eben auch produzieren können. Ne? Mike Gesicki zum Beispiel, auch einer meiner Guys. Und jetzt zur Thailand-Position. Generell muss ich natürlich sagen, eliminiert sie, weil also in der Real NFL, so nennen wir es als Fantasy-Leute immer, da sind Titans natürlich eine sehr wichtige Position. Also wirklich enorm wichtig, da so einen Dual-Threat, nenne ich es mal in Anführungszeichen, Titan zu haben, der blocken und Pässe fangen kann. Das Problem beim Fantasy ist halt, im Fantasy werden Blocks nicht bewertet. Also das heißt, es wird nur das Receiving-Game bewertet. Dementsprechend sind Titans nichts anderes als schlechte Wide-Receiver. So. Und warum sollte ich dann gezwungenermaßen, weil es irgendwie drei geile Titans gibt in Kelce, Kittel und keine Ahnung, Andrews, Ertz, wie auch immer man dann das nennen will. Und dann sagen wir mal, es gibt nur zwei geile, die man irgendwie früh draften muss. Warum soll ich dann eben sie früher draften, als sie es eigentlich wert wären? Und deshalb sage ich euch, eliminiert den Titans-Spot, macht daraus eine Receiver-Flex, dann werden die Titans eben auch tatsächlich da gedraftet, wo sie hingehören. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel, so leid es mir für die Seahawks tut, eben Greg Olsen und Will Disley gar nicht. Die gehen dann undrafted. Aber dann wird eben auch ein George Kittle erst später gedraftet, so wie er eben auch im Receiving Game bewertet wird. Das wäre so mein Take zu Tight Ends.
Ja. Also in meiner Liga habe ich es nicht mehr geschafft, meine Mitspieler vom Rausschmiss des Kickers zu überzeugen. Also ich
das
glaube,
schon mal was.
Ich glaube, der Weg, den Tight End rauszuschmeißen, ist bei uns zumindest noch sehr weit.
Hast du gesagt, du hast sie überzeugen können oder nicht?
Nee, nicht. Leider nicht.
Ach nee, ich habe verstanden, hast du die überzeugen können.
Nee, also wenn ich nicht mal das schaffe, meine ich, dann wird es mit dem Tight End, glaube ich, ganz schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten.
Aber was waren die Argumente? Kicker sind auch Menschen oder was war jetzt?
Ja, ich weiß gar nicht genau. Also es waren auf jeden Fall keine logischen Fantasy-Argumente. Es war eher so ein bisschen so, es war eher so ein bisschen so, ja, aber stark. Die gehören ja halt auch dazu, ne? Also so in die
Richtung. Genau, sowas, ja. Das kommt dann gerne, ja.
Ja. Und Defense wollten sie auch behalten. Also ja, ganz, ganz schwierig. Nee. Aber gut. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Also für mich ist halt so, ich würde Disley unglaublich, unglaublich gerne nehmen, aber mich stört Olsen total. Also ich glaube, wenn Olsen nicht da wäre, würde ich Disley irgendwie Runde 14, 15 würde ich ihn draften und einfach mal gucken, ob er diese Sample Size, die er letztes Jahr hatte, diesen kurzen Stretch von echt guten Spielen, ob er die auch mal länger haben kann. Aber Olsen regt mich einfach, also die Verpflichtung fand ich eh scheiße, viel zu teuer. Aber regt mich auch aus Fantasy-Sicht total auf. Würdest du trotzdem einen der beiden nehmen?
Also, um erstmal das einzige Argument, was noch für Tight End spricht, ich liebe es zu streamen. Also, deswegen nehme ich auch die Quarterbacks spät und Tight End spät oder gar nicht. Und ich freu mich immer daran, dann irgendwie nach Matchups aufzustellen. Das geht ja in Dynasty dann kaum noch. Deswegen in Redraft League spiele ich eigentlich ganz gerne mit dem Tight End, auch wenn die Argumente von Christian natürlich alle schlüssig sind. Wieder top ausgearbeitet, wie immer. aber ich würde mir in Runde 16 in der Redraft-Liga, also in der letzten Runde meistens, dann doch Will Disley noch nehmen, weil die Sample-Size, die wir von ihm haben, die 10 Spiele sind halt sehr klein, aber das sind in 60% der Spiele hat er Tight Ends 1 Nummern aufgelegt und da war nur Kittle besser. Und bis zur Verletzung letztes Jahr war Tight End 5 hinter Cooper, Andrews, Kelce und Ingram und damit beispielsweise Vorleuten wie Kittle, Waller, Ertz und auch Olsen. Und das wird vielleicht so ein kleiner Hot Take, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass mit den beiden Tight Ends auch sehr viel 12 Personal gespielt wird. Dann Olsen für die kurzen Routen vielleicht so ein bisschen PPR-Maschine wird und Disley kannst du, glaube ich, tief schicken, den kannst du, weiß nicht, der ist ja ein bisschen variabler, würde ich sagen, ein bisschen athletischer. Deswegen würde ich mir lieber noch einen Disley holen in Runde 16 und dann nicht wieder nach Woche 2 irgendwie versuchen, den übers Waiver-Wire zu kriegen, weil man dann entweder, wenn man noch nach Priorität spielt, da reine Glückssache ist oder man muss wieder Budget aufwenden. Nee, dann nehme ich den lieber und habe den in meinem Team und wenn nicht, dann kann ich ihn immer noch droppen, ist ja dann nicht so wertvoll gewesen.
Ja, das stimmt. Da fehlt auch mal der Tipp, den ich tatsächlich auch von euch beiden Upside-Jungs habe. Selbst wenn man mit Kicker oder Defense spielt, muss man die tatsächlich nicht draften, sondern ihr könnt einfach nochmal gucken, dass ihr in den letzten Runden irgendwie noch ein paar Sleeper euch ins Team holt und dann kurz zum Spieltag einfach noch irgendeinen beliebigen Kicker oder irgendeine Defense, die ein gutes Matchup hat, dann euch vom Free-Agent-Markt holt. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz guter Tipp. Und da wäre dann Disley eben auch jemand, den man da irgendwie nochmal aufsammeln könnte.
Ja, statt Jason Williams dann irgendwie Disley ins Team und finde ich, ist ein ganz guter Tausch für Seahawks-Fans.
Genau. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Greg Olsen sich vielleicht noch verletzt bis zum Saisonstart, ist auch nicht so klein, ne?
Dasselbe kannst du auch für Disley sagen, glaube ich.
Ja, ja, ich wollte am Anfang wollte ich sagen, wer ist denn da der dritte Tight End? Das ist Hollister, der ist ja auch nicht immer fit.
Wir haben einfach so viele.
Habt ihr noch einen Hollister, vierten?
Wer ist das? Ja, Luke Wilson haben wir noch. Dann,
ja, okay,
dann
kann man nur
zwei. Ne? Zwei Rookies haben wir noch, ja. Parkinson und Sullivan. Also
einfach mal alle draften und gucken, wer übrig bleibt.
Ja, genau. Irgendeiner muss da mal Punkte machen. Hier.
Aber ja, ich gebe euch recht. Also wenn Olsen nicht da wäre, dann wäre Disley, also dann wäre er auf jeden Fall in der Top 20 Tight End Region und damit auf jeden Fall draftable. Und man könnte mit Sicherheit viele Cases finden, warum man den draften sollte. Aber das ist halt nicht gegeben und deswegen sind halt beide Seahawks oder alle drei Seahawks-Titans auf jeden Fall nicht auf meinem Radar.
Ja. Ja, sehr schade auf jeden Fall, die Verpflichtung von Greg Olsen. Aber gut, vielleicht gewinnt er uns jetzt auch den Super Bowl und dann wird da keiner mehr ein Haar nachkrähen. Gut, dann haben wir eigentlich alle relevanten Positionen im Fantasy abgehakt. Vielleicht noch einmal ganz kurzer Abstecher in die irrelevanten Positionen, sprich Defense-Kicker. Gut, bei Kicker ist es wirklich völlig egal, wie man da aufstellt, aber Defense, die Seahawks-Defense, wenn ihr mit Defense spielen würdet, wäre das eine Defense für euch oder sagt ihr, nee, da habe ich noch 12 andere, die mir besser gefallen?
Also da bin ich tatsächlich komplett raus, weil ich weigere mich, Team-Defenses zu bewerten, genauso wie Kicker übrigens, aber das ist nochmal, wie du sagst, ein anderes Thema. Ich sage immer, wenn ihr mit Defense spielen wollt, dann spielt mit Individual Defensive Playern und dann kommen eben einzelne Linebacker ins Spiel oder eben einzelne Defensive Backs oder Liner. Ja, aber Team-Defenses, da lasse ich die Finger von. Vor allem das Problem bei Team-Defenses ist, jetzt mache ich wieder ein neues Fass auf, aber einmal kurz den Exkurs. Also ihr habt zum Beispiel im Daily Fantasy spielt man zum Beispiel mit Team-Defense. Der Grund ist, ihr habt Zugang zum kompletten Spielerpool. Das heißt, ihr könnt jede Defense euch in den Kader nehmen, die es in der NFL auch gibt. Das Problem habt ihr, oder da habt ihr das Problem beim Redraft, dass ihr das eben nicht habt, sondern dass ihr, wenn ihr streamt, irgendwie immer irgendeine Defense nehmen müsst, die ihr gar nicht wollt. Also weil irgendwer auf der New England Patriots Defense sitzt, die gerade mal diese Woche gut ist. Gut, letztes Jahr war sie über Wochen gut. Aber ich denke, man weiß, worauf ich hinaus will, hoffe ich zumindest. Also ihr habt eben nicht die Auswahl an besten Defenses, die zur Verfügung stehen, sondern müsst immer mit dem leben, was verfügbar ist. Und dadurch ist es scheiße. Das kann man jetzt auch für jede andere Positionsgruppe nehmen natürlich. Aber dementsprechend spielt mit Individual Defense Playern oder eben ohne Defense. So mache ich es auch oft. Das wäre meine Empfehlung zumindest. Ihr müsst ja natürlich nicht folgen. Das ist nur meine Meinung.
Ja, also ich spiele ja zum Beispiel auch recht gerne mit Defense. Also jetzt nicht, dass ich in jeder Liga damit spiele, aber ich habe zwei Ligen, wo ich nur mit Defense spiele. Und es macht schon Spaß, meiner Meinung nach. Ich gebe ja auch jede Woche dann Tipps, welche Defense man streamen soll. Ganz klar streamen, ne? Also nicht in der 10. Runde die Steelers holen, sondern wartet halt ab bis zur letzten Runde oder draftet sie halt gar nicht, so wie der Max das gerade gesagt hat. Aber die Seahawks-Defense, um auf die mal zurückzukommen, könnten ein kleiner Sleeper werden, ne? Also am Anfang der Saison ist der Schedule jetzt nicht so nice, aber gerade so gegen Ende mit den Giants, Jets und Washington ist das schon mal gar nicht so schlecht, ne? Könnt ihr euch auf jeden Fall in die Playoffs bringen, die Defense. Aber so am Anfang gegen die Falcons, Patriots, Cowboys, da würde ich die jetzt auf jeden Fall nicht aufstellen. Aber könnte so hinten raus ein guter Sleeper werden, die Defense. Aber wie sieht es allgemein mit der Defense aus? Was ist so was ist euer Take dazu? Wie stark verbessert sind die denn jetzt? Vielleicht wollt ihr da vielleicht mal kurz was sagen.
Ja, gut. Also ist ja eigentlich schon lange so die große Frage, kommt jetzt im Pass Rush noch was? Wenn es jetzt dabei bleibt, dann würde ich sagen, hat man sich durch den Verlust von Clowney in der Defensive Line definitiv nicht verstärkt, sondern eher wirklich verschlechtert noch. Die Jungs, die man dazugeholt hat, mit Irvin beispielsweise, mit, wie hieß der andere, Menur?
Majova,
sage ich doch. So, das sind, klar, es sind Veteranen, so, die werden auf ihre paar Sacks kommen, aber das ist jetzt halt, ja, ist jetzt nicht so die krasse Verstärkung, die man sich gewünscht hat. Von daher Defensive Line schon eher geschwächt, dafür aber Secondary natürlich jetzt stark verbessert mit Adams und Dunbar, wenn er, also sieht ja so aus, als dürfte er jetzt spielen. Also da ist, ja, spannend, ob die Seahawks es eben schaffen, ähnlich wie zu Legion of Boom Zeiten eine wirklich Elite Secondary zusammenzusammeln, weil, ja, wenn du lange genug die Coverage aufrechterhältst, dann kriegst du irgendwann noch deine Coverage Sacks und kommst dann eben so ins Spiel. Aber ja, ist halt die große Frage, ob im Pass Rush noch was passiert, würde ich sagen.
Nur sich vielleicht bei Defense noch ein bisschen differenzieren würde. Ich glaube, dass wir in der Spitze mit Clown natürlich was verloren haben, aber ich finde die beiden Rookies eigentlich ganz spannend, nämlich Elton Robinson und Daryl Taylor. Natürlich Daryl Taylor jetzt Trainingsauftakt auch schon wieder verletzt verpasst. Das ist natürlich wieder klasse Erinnerungen an AJ Collier, werden da jedem Seahawks-Fan direkt mal wach. Aber
Malik McDowell.
Ja, das darüber reden wir am besten gar nicht mehr. Das war wirklich der schlimmste Pick, glaube ich, der letzten Jahre. Sehe ich das in der Breite vielleicht ein bisschen besser, und da muss man das dann, also hätten wir einen wirklich fortschrittlichen Head Coach oder Defense Coordinator, dann würde ich das irgendwie versuchen, über Scheme zu regeln und vielleicht mehr vom Linebacker Level oder Corner Blitz zu callen. Das sehe ich noch nicht alles auf uns zukommen, aber wie du schon sagtest, die Secondary stark verbessert. Und da muss halt die Hoffnung liegen. Und dass Bobby Wagner vielleicht auch nochmal ein etwas besseres Jahr hat, weil das letzte Jahr war für seine Verhältnisse schon ein bisschen schwächer, als was er sonst hatte. Da muss man gucken, wie Jordan Brooks sich einführt. Die ersten Trainingsberichte auch sehr, sehr gut bisher gewesen. Und ja, also ich glaube, als gesamten Mannschaftsteil sehe ich die Defense ein bisschen stärker, sogar als letztes Jahr.
Ihr habt gesagt, die gute Secondary. Frag mich, wer von denen auf dem Feld stehen soll, wenn ihr demnächst mit vier Linebackern spielen wollt.
Das ist ja wieder so ein Ding, was durch Twitter gejagt wird, das will ich da irgendwie gar nicht zu viel an einen ranlassen. Also.
Okay, schade. Ich wollte in einer IDP-Liga schon alle Linebacker der Seahawks draften, weil ich dachte, das bringt was, aber dann lasse ich das.
Nee, kann man das prinzipiell nicht viel mit falsch machen. Also Wright und Wagner kommen immer auf viele Tackles, von daher. Und Brooks wird auf jeden Fall Kyler Murray jagen, glaube ich. Also ist ein guter Quarterback-Spy und schneller Typ. Ja. Gut, dann haben wir eigentlich alle Positionen abgehakt. Ich habe mir gerade ganz spontan nochmal überlegt, dass jeder jetzt nochmal eine Bold Prediction zu den Seahawks Fantasy-wise raushauen darf. Ich fange einfach mal an und behaupte, die Seahawks werden in jeder Positionsgruppe einen Top-12-Spieler vertreten haben.
Der ist gut, der ist gar nicht so bold.
Ich finde es bold genug, um es als bold zu bezeichnen.
Ja gut, okay, Tight End ist bold, ja, okay. Ja. Ja, aber okay, für Top 10 musst du nicht viel machen, oder Top 12 hast du gesagt, ne? Top 12, muss man nicht viel machen. Aber ist gar nicht so schlecht, ja, aber gut, ich brauche noch einen Moment. Wer will vortreten?
Ich sag DK Metcalf wird Top 10 Wide Receiver.
Das würde ich auch feiern.
Chris Carson, Top 8 Running Back.
Ja, das ist ja nicht bold, hör mal. Ey, was ist los mit euch? Ja.
Okay. Das erwarte ich von
Chris Carson, Top 5 Running Back in Fantasy nächstes Jahr.
Okay. Ja, das ist nice.
Das ist bold.
Okay, ich sag, Russell Wilson wird kein Top 20 Quarterback.
Oh. Und Schluss.
Wir müssen unser ganzes Standing hier jetzt wieder versauen.
Ja, genau.
Ja. Das war eine Bold Prediction wenigstens.
Ja, ich wollte euch eigentlich als Experten ankündigen, aber das können wir jetzt nochmal, glaube ich.
Hallo, das ist eine Bold Prediction. vielleicht ein bisschen ernst gemeinter kann man, ich würde sagen, sogar beide Seahawks Wide Receiver finishen Top 12.
Das ist auf jeden Fall bold, ja. Aber würde ich feiern, auf jeden Fall.
Ja, wäre krass, ja.
Ja, cool. Dann haben wir, glaube ich, das ganze Team durch, inklusive Predictions. Also war eine coole Folge. Ich hoffe, für jeden war was dabei, sowohl Neulinge als auch alte Veteranen. Und dann hoffen wir haben einigen von euch den Sport ein bisschen näher bringen können, den Fantasy-Sport. Und freuen uns jetzt auf jeden Fall auf die Drafts, die anstehen. Und natürlich auch auf die neue Saison nochmal. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr hier wart. Ihr dürft jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen für eure Seiten, für eure Projekte. Haut mal eben nochmal raus, damit alle auch am Ende der Folge sich nochmal aufschreiben können, wo sie als nächstes hingehen.
Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Also, ihr findet uns bei Twitter oder Instagram @UpsideFantasy. Mich unter ChristianLohr9 und Raphael @RaphaelUpside. Dazu, wie gesagt, www.lead-blogger.de. Da findet ihr Artikel von uns im Fantasy-Bereich, bei mir auch irgendwann mal im Analytics-Bereich, wenn ich mal wieder mehr Zeit finde. Wie gesagt, 2 Folgen hauen wir jetzt während der Saison raus. Also ihr könnt jeden Dienstag und jeden Samstag bei uns einschalten. Da findet ihr Fantasy-Tipps. Nicht nur was die Seahawks angeht, sondern generell, ihr werdet eure Championship mit uns gewinnen, denn wir sind Upside der Fantasy-Football-Podcast.
Genau, und kommt am besten auch nochmal in den Discord-Channel. Kann ich nur jedem empfehlen, der Fantasy-begeistert ist, der muss eigentlich in unseren Discord-Channel, weil ihr werdet da Gleichgesinnte finden, die genauso verrückt sind wie ihr. Und wie ich eben schon erwähnt habe, es gibt da so ein paar Köpfe, die einfach am Start sind und euch Tipps geben werden zu jeglichen Fragen. Und dazu bin dann natürlich ich dann noch sonntags für euch da. Und auch so in den DMs sehr oft helfe ich am meisten. Aber ja, kommt auf jeden Fall dazu. Ist eine super geile Community und werdet Teil davon.
Ja, das klingt nach einer sehr guten Einladung. Und ich hoffe, da werden einige folgen. Damit verabschieden wir uns jetzt. War eine super Folge. Wir freuen uns auf den nächsten Wochen. Da gehen wir noch mal so ein bisschen auf das Team der Seahawks ein, kurz vor der Saison. Und dann bis zum nächsten Mal und Go Hawks! Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.